1 am Vormittag mit Andreas Maurer.
Und einem musikalischen True Crime. Am 17. Juli 1876, also vor 150 Jahren, wurde in Mailand Vittorio Gnecchi geboren. Der Name sagt Ihnen nichts. Nun, der Opernkomponist ist nur einmal wirklich ins weltweite Rampenlicht getreten, mit seiner zweiten Oper Cassandra, uraufgeführt Ende 1905 in Bologna unter Arturo Toscanini. Als Anfang 1909 Elektra von Richard Strauss auf die Bühnen kam, staunten viele nicht schlecht. Einige frappante Ähnlichkeiten mit dem gut drei Jahre älteren Werk des Italieners waren unüberhörbar. Schon der kraftvolle Beginn schien abgekupfert. Hat sich der große Richard Strauss etwa als Plagiator betätigt? Christoph Wagner Trenkwitz rekonstruiert einen der spannendsten Musikkrimis des 20. Jahrhunderts.
Ausgewählt.
Herzlich willkommen. Der Schauplatz, eine herrschaftliche Villa am Comersee, Oktober 1896. Ein reicher Mailänder Textilindustrieller lädt zur Uraufführung einer Oper, die sein noch nicht 20-jähriger Sohn geschrieben hat. Darin enthalten auch das Walzerchen, das im Hintergrund erklingt. Gespielt von einem, nun ja, Tanzorchester in den 1930er Jahren. Der Titel der Operetta Pastorale, Virtù d'Amore, Liebestugend. Der Name des hoffnungsfrohen jungen Komponisten, Vittorio Gnecchi. Er leitete auch das Kammerorchester, in dem unter anderem sein Studienkollege Tullio Serafin am Klavier saß. Später wurde Serafin bekanntlich einer der bedeutendsten italienischen Operndirigenten des 20. Jahrhunderts. Auf der Bühne unter anderem in der Rolle eines Schäfers der 16-jährige Graf Giuseppe Visconti di Modrone. Er wird später einen Sohn haben, der Luchino Visconti heißt und einer der wichtigsten Regisseure des 20. Jahrhunderts sein wird. Die Bühnenbildskizzen hatte Adolfo Hohenstein, der wichtigste Ausstatter der Mailänder Scala dieser Jahre, erstellt und im Publikum viele Angehörige der Mailänder Oberschicht, so auch der Verleger Giulio Ricordi. Warum führe ich Sie zu dieser Aufführung, die scheinbar eher die Merkmale eines Society-Events als eines einschneidenden kulturellen Ereignisses hatte? Nun, die Anwesenden, auch Kritiker, waren begeistert von Vittorio Gnecchis erster Talentprobe. Seine nächste Oper wurde 9 Jahre später, 1905, in Bologna uraufgeführt, Cassandra. Das Libretto stammte von dem hochberühmten Luigi Illica in enger, nicht immer ganz harmonischer Mitarbeit von Gnecchi. Musikalischer Leiter der Aufführung war niemand geringerer als Arturo Toscanini. Cassandra ist natürlich die berühmte Seherin und Vittorio Gnecchis gleichnamige Oper um Agamemnon, Klytämnestra und Ägist behandelt gewissermaßen die Vorgeschichte zu einem der berühmtesten Musiktheaterwerke des 20. Jahrhunderts, der Elektra von Richard Strauss. Die markerschütternden Anfangstakte der Elektra, aber der Begriff Vorgeschichte betrifft bei Cassandra nicht nur die Handlung. Hören Sie den Beginn dieser vier Jahre vor Elektra entstandenen Oper und hören Sie die frappante Ähnlichkeit. Kann diese Ähnlichkeit Zufall sein? Das ist eine der Fragen, denen wir heute nachgehen. Aber orientieren wir uns erst. Wir befinden uns im Prolog von Vittorio Gnecchis Cassandra, uraufgeführt am 5. Dezember 1905, also 3 Jahre und 1,5 Monate vor Elektra und übrigens 4 Tage vor Salome. Grundlage ist die Orestides Aischylos. Schauplatz die griechische Stadt Argos nach Ende des Trojanischen Krieges. Die Rückkehr des siegreichen Feldherrn Agamemnon wird erwartet. Gleich wird der Chor der Rachegöttinnen ertönen, der Eumeniden, was eigentlich die Wohlwollenden bedeutet. Und die Stimme des Prologs, der sich mit dem Ruf Udite Gehör verschafft. Ein schauriger Blick in die Zukunft wird getan. Onde di sangue al mare. Das Meer hat Wellen von Blut. Ein Ausschnitt aus dem Prolog von Vittorio Gneckis Cassandra. Enrique Dimeke dirigierte das Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon. Nikola Mihailovic war der Prolog und den lettischen Radiochor haben wir auch noch gehört. Ja, und noch weitere Ähnlichkeiten haben wir auch gehört zwischen Elektra und Cassandra, etwa den Tanz der Elektra. Aber auch Wendungen, die etwa aus einem Andrea Chenier stammen könnten. Keine Frage, wir haben es mit italienischer Musik des frühen 20. Jahrhunderts zu tun. Wenn auch mit spröder und keineswegs melodienseliger italienischer Musik. Und um das Thema Berührungspunkte zwischen Cassandra und Elektra nochmals aufzunehmen, knapp nach der Uraufführung der Strauss-Oper publizierte der italienische Musikforscher Giovanni Tebaldini den Aufsatz Telepathia Musicale, ohne Strauss ausdrücklich des Plagiats zu bezichtigen. Aber konnte es sich wirklich nur um Gedankenübertragung handeln? Gnecchi hatte Richard Strauss einen Klavierauszug seiner Oper zugeschickt und bei der italienischen Erstaufführung der Salome in Turin im Dezember 1906 dem deutschen Meister in Verehrung noch die Partitur überreicht. Fakten, zu denen Strauss stets schwieg. Wir können nicht annehmen, das ist ja schon klar, dass das größte Operngenie des 20. Jahrhunderts die Musik eines italienischen Kleinmeisters abgekupfert hat. Aber ob nicht einzelne Motive sich auch nur nach dem Überfliegen der Niecki-Partitur in Strauss eingenistet haben? Und noch ein Gedanke, er stammt von dem Kritiker Julius Korngold. Ob nicht Cassandra in Strauss den Gedanken seiner griechischen Oper nach Hofmannsthal hat keimen lassen? Lassen wir die Frage stehen und lernen wir die Musik des Vittorio Niecki etwas besser kennen. Er war an deutscher Musik orientiert, aber nicht nur. Er verdankte auch seinem größten komponierenden Landsmann Giacomo Puccini einiges. In dem großen Liebesduett zwischen Clytemnestra und Egist, alias Clytemnestra und Egisto, da klingt auch Madama Butterfly an. Etwa, wenn Clytemnestra beteuert, dass sie sich von ihm nicht trennen und nicht vergessen kann.
Senti,
Die Stimmen von Denia Mazzola-Gavazzeni und Arnold Kocharyan, Clitennestra beteuert ihre Liebe zu Egisto. Doch dieser fürchtet, dass ihm nur die Tränen bleiben werden, wenn ihr Gatte, der Held Agamemnon, bald zurückkehrt. Diese triumphale Rückkehr werden wir gleich hören, doch zuvor ein paar Worte über die keineswegs so triumphale Aufführungsgeschichte von Vittorio Gnecchis Cassandra. Der Beginn war vielversprechend. Uraufführung, wie gesagt, unter Toscanini und mit Sangesgrößen wie Giuseppe Borgatti als Agamemnon. Er war ja der erste Andrea Chenier und der wichtigste italienische Wagner-Tenor. Und Salomea Kruschelnitzka. Sie war unter anderem die erste italienische Salome, eine Uraufführungssängerin von Puccini und Catalani. Familie Gnecchi hatte sich die Uraufführung in Bologna etwas kosten lassen, nämlich 30.000 Lire an den Impresario. Das klingt heutzutage nach einem warmen Essen, das war aber damals viel Geld, in heutiger Währung 150.000 Euro. Und dass Gnecchi nur ein reicher Dilettant sei, der sich Toscaninis Mitwirkung teuer erkauft hätte, von diesem Gerücht erfuhr auch der stolze Maestro, hat natürlich nicht gestimmt, dass Gnecchi den Toscanini geschmiert hat, aber Toscanini hat fortan keinen Gnecchi mehr dirigiert und das war ein harter Schlag. Dazu die allzu moderne, kantige Musik und schließlich die Kontroversen um die Ähnlichkeiten mit Elektra, all das ließ die Stimmung gegen Gnecchis Cassandra in Italien kippen. Die erfolgreiche Rezeption des Werkes außerhalb der Heimat ihres Schöpfers, die werden wir gleich beleuchten. Aber erst die Rückkehr des Agamemnon, einbegleitet von einem Kommentar aus der Spitzenfeder Julius Korngolds. Übrigens, sollte ein feierlicher Kriegsheld, der von einer ekstatischen Menge erwartet und begrüßt, zu Wasser ankommt, nicht Tenor singen. Er wird immer an Ritter Lohengrin erinnern. Wir vergleichen nicht Gnecchi mit Wagner, sondern lauschen der Stimme von Alberto Cupido als Agamennone, der seine Heimat wieder sieht, kontrapunktiert von hasserfüllten Kommentaren des Nebenbuhlers Egisto, der uns ein wenig an den Telramund erinnert. Also doch. Und Egisto beginnt schon, den Mord an Agamennone zu planen.
Oh!
Ruhm dem König der Könige. Das Finale des ersten Teils von Vittorio Gneckis Cassandra in der einzig verfügbaren Gesamtaufnahme des Werkes. Entstanden ist sie im Juli 2000 beim Festival de Radio France in Montpellier. Und Henrique Dimeke hat das Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon geleitet. Die Stimmen von Alberto Cupido als Agamemnon und Arnold Kocharyan als Egisto waren zu hören und abermals der lettische Radiochor. Wie ging es mit Cassandra weiter? Eine Folgeproduktion des Werkes in Ferrara hatte keinen Erfolg. Die Meilen der Scala verhielt sich feindselig, wie der Direttore Artistico Vittorio Mingardi sich in Französisch rechtfertigte. Man spielt das Werk nicht pour ne pas déplaire à Strauss, um Strauss nicht zu missfallen, ihm nicht nahe zu treten. Deswegen keine Produktion von Cassandra an der Scala, weil eine Fehde mit dem wichtigsten Opernkomponisten jener Zeit wollte kein Direktor wagen. Ernst von Schuch, GMD der Dresdner Oper, interessierte sich zunächst für das Werk, doch spätestens, als er die Partitur zur Elektra in die Hände bekam, deren Uraufführung er ja auch 1909 dirigierte, war dieses Interesse verschwunden. Verständlich. Und doch erfreute sich Cassandra eines Fortlebens. Willem Mengelberg führte den Prolog 1910 am Mailänder Konservatorium auf. 1911 hatte das Werk seine erste erfolgreiche Aufführung im Ausland, nämlich an der Volksoper zu Wien unter der Leitung von Marco Großkopf mit den Diven Thea Drill-Oric in der Titelrolle und Maria Jeritza als Clytemnestra. Die Zeitschrift Die Waage kam in der Gegenüberstellung zwischen Gnecchi und Richard Strauss zu einem bemerkenswerten Schluss. Cassandra kann mit Elektra verglichen werden, jedoch müssen wir Gneckis Werk den Vorzug geben, weil es menschlicher und melodischer ist. Es lässt die Stimmen singen, anstatt sie auf eine Folge von Schreien zu reduzieren. Cassandra reiste weiter, 1912 nach Zürich, 1914 nach Übersee. In Philadelphia zeigten sich die Kritiker ahnungslos über die Chronologie und bezichtigten Gnecchi eines Plagiats. Influenced by Elektra, schrieb etwa die Zeitschrift The North American. Weiter im Werk, der zweite Teil, beginnt mit einer ausgedehnten Szene zwischen Clytemnestra und ihrem Mann Agamemnon, der nichts von ihrer Beziehung mit Egisto weiß. Dieser unterwirft sich nun Agamemnon, ist bereit, das Land zu verlassen, aber Agamemnon will den Frieden. Und in derselben Szene tritt der Knabe Orest hinzu. Er möchte das Schwert Agamemnons halten. Der liebevolle Vater gibt es ihm.
Fausto il mare, in Fausto il cielo e il fato, spinsero la grama nave mia sulla scogliera argolica. Prora ad altri leader già.
sangue, la crudele memoria che tua presenza in giorno così sacro suscita, con tua presenza si dissolva. Altrove, o figlio di Tieste, va. Pronto la nave salda ed agile, e lungi, lungi dalla bianca spiaggia argonida, ti vegga il nuovo dì. Va, libero ed incolume.
Ein weiterer Ausschnitt aus Vittorio Gnecchis Cassandra. Alles scheint in Ordnung. Der kleine Oreste, il piccolo atleta, der kleine Athlet, so nennt ihn sein stolzer Vater, der wurde gesungen von Pierre Lebon. Der hält nun das Schwert des Vaters. Aber wir wissen ja, dass er mit diesem Schwert einmal als Erwachsener die Mutter erschlagen wird. Wieder die Stimmen von Alberto Cupido und Arnold Kocharian. Während in seiner Heimat Italien Gnecchis Cassandra einen Dornröschenschlaf erdulden musste, erst 1942 wurde sie an der römischen Oper unter Oliviero de Fabrizis gezeigt, ging das Werk ganz oder in Ausschnitten durch ganz Europa. Paris, Kopenhagen, Berlin, Los Angeles. In Olmütz wurde es 1925 von Karl Nettball geleitet und im selben Jahr in Dortmund vom dortigen ersten Kapellmeister, der wenigstens wenig später in Karlsruhe jüngster Generalmusikdirektor Deutschlands wurde und Cassandra auch dorthin mitnahm. Der Name dieses Dirigenten? Josef Krebs. In Briefen an Jecki berichtete Krebs nicht nur vom immensen Publikumserfolg, sondern auch von seiner eigenen Bewunderung für das Werk. Wir haben noch nicht die Titelfigur, die Seherin Cassandra, kennengelernt. Diese Mezzorolle scheint weniger bedeutsam als jene der Clytemnestra, doch hat auch sehr starke Momente. Etwa, wenn sie den Mord an Agamemnon voraussieht, der auch wenig später verübt wird. Occhi senza pupille mi guardano, singt sie da. Also Augen ohne Pupillen sehen mich an. Wir hören die Stimme von Thea de Morishvili als Cassandra. Eine Szene der Cassandra aus Cassandra von Vittorio Gnecchi. Wir verlassen nun vorübergehend dieses Werk und gehen ein bisschen weiter im Schaffen des Italieners. Wie hatte Josef Krebs 1925 an Gnecchi geschrieben? Ich werde auch eine Gelegenheit finden, ihre Rosenkönigin aufzuführen. Das Werk, das Gnecchi bereits 1909, also knapp nach Cassandra geschrieben hatte, musste aber bis 1927 auf seine Uraufführung warten. Originaltitel La Rosiera, uraufgeführt in Gera nach einem Rührstück von Alfred de Musset und auch im Ausland recht erfolgreich. Berlin, Prag, Philadelphia, Stockholm, 1928 auch an der Volksoper Wien. und auch in Triest 1931 zu hören. Interessant, die immer stärkere Beziehung, die Gnecchi zu Beginn der 1930er Jahre dann zu Salzburg aufgebaut hat. Da gab es 1933 die Uraufführung seiner Missa Salisburgensis. Diese Missa Salisburgensis hatte einen lebendigen Erfolg und führte zu Wiedereinladungen. 1934 in Salzburg eine Cantata Biblica und schließlich erst nach dem Krieg die Uraufführung, zumindest die Teiluraufführung der letzten Oper von Vittorio Gnecchi. Giuditta hat aber nichts mit der Leha-Operette zu tun, also auf Judith und Holofernes, diesem Stoff, diesem biblischen Stoff beruhend. Uraufgeführt in Salzburg 1953, nicht nur Gneckis letzte Oper, sondern auch das letzte Libretto des Luigi Illica. Judith und Holofernes, eine Geschichte aus dem Buch Judith, um ihr Volk zu retten, schleicht die schöne Witwe in das Lager des feindlichen assyrischen Generals Holofernes. Sie betört ihn, wartet, bis er betrunken einschläft und enthauptet ihn. Und wir hören einen Ausschnitt aus der Salzburger Uraufführung, die am 16. Jänner 1953 stattgefunden hat, mit Ilona Steingruber als Judith und Georg Monti als Holofernes. Paul Walter dirigiert das Mozarteum-Orchester, das erste Kennenlernen von Judith und Holofernes. Ein Ausschnitt aus der Salzburger Uraufführung der Giuditta, der Judith von Vittorio Gnecchi. Wir hören, wenn wir dieser Musik genau lauschen, dass Gnecchi nicht nur ein reicher, verwöhnter Dilettant war, obwohl ihm das nachgesagt wurde. Nein, er hat ernsthafte Studien ja auch gemacht. Er hat bei Michele Saladino studiert, auch der Lehrer von Pietro Mascagni, und bei Gaetano Coronaro, nicht nur ein glühender Wagnerianer, sondern auch ein Schüler Franco Faccios. Also das war schon sehr fundiert, was dieser Gnecchi da produziert hat. Und von dieser Salzburger Uraufführung ist auch ein sehr hübsches Dokument erhalten, nämlich die Dankesworte des Komponisten. Hier in Salzburg 1953 hören wir uns Vittorio Gnecchis Stimme und seine Deutschversuche an.
Mit meinem kleinen Deutsch, das nur vom Herzen kommt, aber nicht vom Hirn, denn ich kenne Deutsch zu wenig. Und sicher kann ich mich nicht ausdrücken, wie ich wollte. Ich hätte so gern wollen mich ausdrücken und sagen, wie ich glücklich bin, dass Salzburg mir diese große Ehre gibt, diese Oper von mir, meine letzte, mein, was wir nennen, Canto del Cigno, aufgeführt hat. Ich soll so sehr danken, alle die Leute, die damit arbeitet haben und die so wunderschön aufgeführt haben. Und so soll ich das Publikum danken, der gekommen ist, um mich zu feiern, was ich wirklich mich nicht erwartete. So, ich habe die Hoffnung, dass noch für einige Zeit wenigstens ich werde in Salzburg jedes Jahr kommen für eure wunderbaren Festivals und euch wieder hier treffen und alle zusammen in einem, was wir sagen, Abbraccio. Das
Den Abbraccio haben wir alle verstanden. Ja, die Hoffnung Vittorio Gnecchis, noch viele Male nach Salzburg zu kommen, die hat sich nicht bewahrheitet. Er ist nur ein Jahr später, am 5. Februar 1954, verstorben. Und seine große Oper Cassandra, der wurde halt leider übel mitgespielt zu seinen Lebzeiten. Ein Werk, das es sich wahrscheinlich lohnt, neu zu entdecken und durchaus ohne böse Hintergedanken der Elektra gegenüberzustellen. Hören wir das Finale der Elektra und hören dann eine weitere Berührung, also einen weiteren ganz spannenden Berührungspunkt mit der Cassandra. Aber zunächst tanzt die Elektra, alle müssen herbei und dann ruft die Chrysothemis nach dem Bruder. Cheryl Studer als Chrysothemis, Wolfgang Sawallisch leitete das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und auf die beiden Orestrufe der Chrysothemis folgen die drei Orestrufe der Cassandra. Gewissermaßen ein Rufen nach dem Rächer der da kommen wird. Cassandra, die ihre Hände in das Blut des Agamemnon taucht und Clytemnestra damit beschmiert. Julius Korngold hat geschrieben, diese Attacke stellt entschieden eine Überschreitung der Gewerbsbefugnisse einer Weissagerin dar. Und ernsthafter, in dieser Schlussszene prophezeit Niekis Cassandra wirklich Strauß Elektra. Das waren Erinnerungen an Vittorio Niecki und sein zu Unrecht vergessenes Hauptwerk Cassandra. Das Finale daraus wird vom Publikum in Montpellier anno 2000 gerade gefeiert. Und damit bedanken sich Franz Ahammer Technik und Christoph Wagner-Trenkwitz am Mikrofon. Noch einen schönen Tag mit Ö1.
Vier Symphonien vom Schöpfer des Tintinnabuli-Stils Arvo Pärt entstanden in unterschiedlichen Schaffensperioden des estnischen Komponisten zwischen 1963 und 2008, neu auf CD. Mit dem Symphonieorchester Island unter Leitung seiner Chefdirigentin Eva Ollikainen. Vorgestellt wird die brillante Produktion von Albert Hosp um 11.30 Uhr. Er war bekannt für seine komplexen Werke. Seine gräfliche Familie wurde von der kommunistischen Regierung Ungarns enteignet und zwangsausgesiedelt. Peter Esterházy.
Unsere Familiengeschichte ist mit der Geschichte des Landes, mit der europäischen Geschichte verknüpft. Ich habe zu dieser Geschichte so etwas wie eine natürliche oder unmittelbare Beziehung.
Tonspuren zum heutigen 10. Todestag des ungarischen Autors um 16.05 Uhr. Heute in Österreich 1.